aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus und Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: So nun sollt ihr beten: Vater unser in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und bei Johannes im 17. Kapitel: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir gegeben hast aus der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, an diesen Fastensonntagen wollen wir die sieben Bitten des Vaterunsers betrachten und versuchen zu begreifen, was der Herr uns damit sagt. Heute die erste Bitte: Geheiligt werde dein Name. Für den Orientalen ist der Name die Bezeichnung einer bestimmten Funktion. Er legt in den Namen mehr hinein, als wir Europäer uns das vorstellen können. Bei uns hat der Name fast alles an Weihe und Gewicht und Zauber eingebüßt. Er ist zum Rufnamen geworden, wie es ja auch auf den Meldezetteln steht. Zum Rufnamen, wie ihn auch das Pferd und der Dackel benötigen. So kann es vorkommen, dass bei uns eine Katze Adela heißt und ein Kanarienvogel Hansi oder Pauline. Auch bei der Namenswahl der Kinder entscheiden oft vollkommen belanglose Gründe. Das Nächste muss nach Tante Eulalia heißen, sonst ist sie beleidigt. Oder es sind schnell wechselnde literarische oder politische Moden, die die Namengebung beeinflussen. Zur Kaiserzeit mussten aus einem falsch verstandenen Patriotismus die Knaben in Mehrzahl Wilhelm heißen. Und als Benno von Mechow seinen schönen Mädchenroman Vorsommer geschrieben hatte, da hießen in einer Berliner Oberklasse von 40 Schülerinnen allein 10 Ursel. Wie viele Ingrids und Karins und Eddas und Horsts und wie sie alle heißen mögen, heute noch als Zeugen einer braunen Vergangenheit und müssen heute noch ihren Namen bewältigen. Dabei sind diese nordischen Namen nur die Abwechslung der Namen der Wagner-Opern Tristan und Isolde und Brunhilde und Siegfried. Nordisch bedeutete damals eine Traumwelt von Kraft und Tapferkeit. Und selbst ein Schläger wie Horst Wessel musste den politisch und menschlich Instinktlosen herhalten für eine Namengebung. Doch selbst die albernsten Namenmoden hängen irgendwie an einem verborgenen Wunsche. Greta soll so schön werden wie Greta Garbo. Und Ursula soll so lieb werden wie die Ursel bei Benno von Mechow. Von der Brigitte möchte ich lieber nicht sprechen. Kein Mensch heißt nach sich selbst. Namen erbt man und Namen prägen. Und darum empfangen ja auch die Nonne und der Mönch einen anderen Namen im Kloster. Und darum nimmt die Frau den Namen ihres Mannes an, in dessen Leben oben sie einsteigt, dessen Geschlecht sie ja gebären soll. Reden wir nicht, das würde zu weit führen, von jener wunderbaren Sublimierung der Namen der Menschen, wenn sie einen Heiligen wählen als Taufnamen. Im alten Orient, und wir haben es ja im Vaterunser mit dem Orient zu tun, bedeutet der Name für ein Kind das, was es sein oder werden soll. Der Orientale wünscht seinem Kinde ein ganz bestimmtes Schicksal, und er glaubt auch, dass durch den Namen dieses Schicksal verwirklicht wird. Der Name ist viel Ansicht nach für die Zukunft des Trägers von ausschlaggebender Bedeutung. Schlagen wir darum die Heilige Schrift auf und lassen uns einiges darüber sagen. Gott sprach, Genesis 2. Kapitel, 18. Vers: Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Nun führte Gott, der Herr, alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, die er aus Erde gebildet hatte, vor Adam hin, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Genauso sollten sie heißen, wie Adam die lebenden Wesen benennen würde. Adam gab also allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Für Adam aber fand sich keine Gehilfin darunter, die zu ihm gepasst hätte. Darum ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über Adam kommen. Als er eingeschlafen war, entnahm er ihm eine Rippe und füllte die Stelle wieder mit Fleisch. Die Rippe, die Gott der Herr dem Adam weggenommen hatte, gestaltete er zu einer Frau und führte sie Adam zu. Adam rief aus: Diese endlich ist Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, weil sie vom Manne genommen ist. Wenn wir den tiefen Sinn dieser Erzählung begreifen, dann können wir es auf eine Formel bringen. Alle Tiere, die Gott dem Adam zuführte, waren für Adam ein S. Aber die Frau, die er ihm zuführte, war für Adam das Du. Bei Lukas im 1. Kapitel, 13. Vers, der Engel sprach zu Zacharias: Dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihn mit Namen Johannes nennen. Jehochanan, Gott ist gnädig. Gnädig gewesen der alten Elisabeth, gnädig seinem Volke, indem er, Johannes, der Vorläufer des Messias, des Heilbringers sein soll. Lukas 1. Kapitel, 31. Vers. Der Engel sprach zu Maria: Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und ihn mit Namen Jesus nennen. Jeshua heißt Hilfe, Rettung, Heilbringer oder der Herr rettet. Auf wen hat jemals in der Menschengeschichte ein Name so gepasst wie auf diesen Jesus von Nazareth, den wir bis heute den Heiland und den Erlöser nennen, weil er so heißt? Johannes 1. Kapitel, 42. Vers. Andreas findet seinen Bruder Simon und sagt ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas genannt werden, was übersetzt heißt Petrus, der Fels. Stellen, die Ihnen allen aus der Schrift bekannt sind, die Sie einmal in diesem Gewicht sehen wollen, denn Namengebung und Namensänderung haben in der Bibel immer eine besondere Bedeutung. Wer einen anderen mit Namen nennt, übt Herrschaft über ihn aus. Wie es auch die Gerichte tun, wenn sie ein Urteil verkünden im Namen des Volkes. Der Name steht für die Person seines Trägers und das gilt auch für den Namen Gottes. Das Tier erkennt man an seiner Gestalt. Den Menschen erkennen wir an seinem Antlitz. Gott hingegen enthüllt niemals das Wesen seiner Person. Als Gott dem Moses im brennenden Dornbusch erschien, stellte er sich ihm vor mit den Worten, Exodus 3,6, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auf die indiskrete Frage des Moses, wenn ich aber zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter sendet mich zu euch, und wenn sie mich fragen, wie heißt er denn, was soll ich antworten? Da antwortete Gott dem Moses, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, sendet mich zu euch. Wobei wir in Klammern gesagt nicht vergessen dürfen, dass für die Patriarchen Jahwe noch nicht der alleinige Gott war, er war noch ein Gott neben anderen Göttern. Und erst im Lauf der alttestamentlichen Geschichte durch die Propheten wird der Gottesname gereinigt und dieser Ich bin, Jahwe, der einzige Gott. Gott entzieht also das Geheimnis seiner Person der Neugier der Menschen. Das allgemeine semitische Wort für Gott ist El, oder im Plural, Sie kennen es, Elohim. So ruft Jesus ja auch am Kreuze, erinnern Sie sich an die Johannespassion, Karfreitag, Eloi, Eloi, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der eigentliche persönliche Name, Eigenname, des Gottes Israels wird in dem Tetragramm in den vier Buchstaben ausgedrückt, J-H-W-H. Denn bekanntlich schreiben die Hebräer ja nur die Konsonanten und nicht die Vokale. Yahweh, und dieser Name kommt im Alten Testament, man hat es gezählt, 6823 Mal vor. In ihm findet vor allem das geheimnisvolle Wort, das wir eben hörten, ich bin, der ich bin, seine Erklärung. Und der Nachdruck scheint weniger zu liegen auf dem Namen als auf seinem allumfassenden Eingreifen und Sorgen für die Menschen. Als man nun in buchstäblicher Befolgung des zweiten Gebotes, Exodus 20,7, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht missbrauchen, es vermied, den Namen Jahwe auszusprechen, ersetzte man ihn durch den eben genannten Namen Elohim. Später wurde es dann üblich, an die Stelle des geschriebenen Tetragramms Jahwe Adonai zu sprechen, was zu Deutsch heißt, mein Herr. Und darauf, meine andächtigen Christen, müssen wir auch zurückführen, die Übersetzung von Jahwe mit Kyrios, mit Dominus, mit Herr, wie er sich heute noch in der Liturgie findet. Der Inhalt dieser ersten Bitte des Vaterunsers, geheiligt werde dein Name. Und mir schien es notwendig, das vorauszustellen, damit wir einmal die rechte Sicht bekommen für diese von uns so oft leichtfertig hingesprochene Bitte des Vaterunsers. Der Inhalt dieser ersten Bitte ist also die Heiligung des Namens Gottes. Und diese können wir nun auf zweifache Weise deuten. Nämlich wir fragen uns, wer soll denn den Namen Gottes heiligen? Die Menschen oder Gott selber? Im jüdischen Kaddischgebet, das wir schon öfters zitiert haben, heißt es: Verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name, der die Welt erneuern und die Toten lebendig machen und die Lebenden erlösen und die Stadt Jerusalem erbauen wird. Und im Buche Levitikus 22, 31, so haltet denn sorgfältig meine Gebote. Ich bin Jahwe, entweiht meinen heiligen Namen nicht. Ich will inmitten der Israeliten als der Heilige verehrt werden. Ich, Jahwe, bin es, der euch heiligt, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ich, Jahwe. Sein Name wird von den Menschen geheiligt dadurch, dass sie seine Gebote erfüllen. Er wird entweiht durch Meineid, Götzendienst, Betrug, Unzucht. Levitikus 19, 11, ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen, nicht einen anderen betrügen. Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören und so den Namen Gottes entweihen. Ich bin Jahwe. Die Heiligung des Namens Gottes besteht also darin, dass die Menschen Gottes Namen preisen, Gott anbeten und ein gottesfürchtiges Leben führen. So verstanden wäre allerdings die erste Bitte des Vaterunsers keine wirkliche Bitte, sondern eher wie im Kaddischgebet ein Segensspruch oder ein Gelöbnis. Doch schauen wir die andere Seite, mehr spricht nämlich dafür, für diese Sinndeutung, dass Gott es selbst ist, der seinen Namen heiligt. So lesen wir beim Propheten Ezechiel 36, 23, dass Gott spricht, ich will meinen großen Namen heiligen. Und nach dem Alten Testament heiligt Gott seinen Namen durch seine Heilstaten, die seine Macht, seine Güte und seine Weisheit kundtun. Weil der Name, so hörten wir, für die Person des Trägers steht, so kann man sagen, dass Gott durch die volle Offenbarung dessen, was er ist, sich als den Heiligen, den über die Welt Erhabenen erweist. Das aber geschieht, meine andächtigen Zuhörer, endgültig erst mit dem Kommen seiner Herrschaft. Das heißt, mit der Vollendung aller Dinge. Wir erkennen hier schon, dass die erste Bitte eng zusammenhängt mit der zweiten, dein Reich komme, und mit der dritten, wie wir sehen werden, dein Wille geschehe. Die drei Bitten, die ersten, die wir im Vaterunser sprechen, haben also letztlich, wie die Theologen sagen, eine eschatologische Bedeutung. Das heißt, sie sind gesprochen auf die Wiederkunft des Herrn hin. Erst mit dem zweiten kommen Jesu am Ende der Tage, mit der Offenbarung der Macht und Herrlichkeit Gottes, wird erfüllt, was wir in der ersten Bitte des Vaterunsers aussprechen. Es ist also, und das sei als Warnung ausgesprochen, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, nicht gemeint, und wir dürfen es nicht erwarten, dass Gott jetzt schon seinen Namen überall Anerkennung bei den Menschen verschaffen will, dass sie ihm jetzt schon alle gehorchen und ihn anbeten. Beim Propheten Zacharias im 14. Kapitel heißt es, an jenem Tage wird Jahwe der alleinige Gott sein, sein Name allein anerkannt. Das heißt, niemand wird es dann mehr in den Sinn kommen, eine andere Gottheit anzubeten. An jenem Tage, auf den auch wir in Hoffnung zugehen. Gott hat sich und seinen Namen bei der ersten Ankunft seines Sohnes, zumal bei seinem Lebensende, geheiligt. Im Lichte der Menschwerdung, des Todes und der Verherrlichung Jesu bitten wir, Gott möge das Werk vollenden, das Jesus begonnen hat. In der Bitte, geheiligt werde dein Name, wird so die ganze Sehnsucht der frühen Christenheit kund, die glaubten, sie könnten noch den Triumph ihres Herrn und die Vollendung seines Erlösungswerkes schauen. Diese Bitte hat aber damals und dürfte auch heute nicht primär ihren Grund darin haben, dass wir selber uns an der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes erfreuen wollen, sondern dass wir den Wunsch haben, Gott möge Gott sein und als solcher von allen seinen Geschöpfen anerkannt werden. So müssten wir auch, wenn wir es richtig übersetzen, das Gloria der Engel bei Lukas 2,14 hören, wenn es heißt, Herrlichkeit ist Gott in den Höhen und auf Erden Heil den Menschen seiner Huld, wie wir es zu Weihnachten dieses vergangenes und vorvergangenes Jahr betrachtet haben. Und in diesem Lichte müssen wir auch den Flehruf der frühen Christen verstehen, die ihr Gebet schlossen mit dem Ruf, Maranatha, Herr komme, oder der Herr kommt bald. Heiligkeit Gottes und das Heil der Menschen gehören eng zusammen. Die Heiligkeit Gottes schließt die Glückseligkeit der Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht, mit ein. Denn gerade in seiner Güte und Menschenfreundlichkeit tut Gott seine Allmacht kund. Dieser weit gesteckte Horizont, meine Zuhörer, bewahrt das Beten des Christen, gerade auch im Vaterunser, vor aller menschlichen Enge. Der Mensch neigt immer mehr dazu, seine eigenen Anliegen zu sehen, als auch das Wachsen der Herrschaft Gottes zur Vollendung hinzuschauen. Dieser weit gesteckte Horizont bewahrt den Christen aber auch vor einem engen und müden Christentum, das schon mit sich selbst fertig ist. Die Christen und das Christentum haben ihr Ziel nicht eher erreicht, als bis Gott, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, Gott alles in allem ist. Das Verhalten mancher Christen und auch der Kirche in manchen Phasen ihrer Geschichte, ihre Meinung, sie sei bereits vollendet und vervollkommnet und sie könnte jetzt schon in Triumphalismus machen, lässt sich mit der Bitte, geheiligt werde dein Name, nicht vereinbaren. Wenn der Christ um etwas bittet, das erst kommen soll, was alleinige Sache Gottes ist, so geht er damit aber auch die Verpflichtung ein, mitzuhelfen, dass der Name Gottes geheiligt wird, dass seine Herrschaft ausgebreitet wird, dass sein Wille erfüllt wird. Zudem sollten wir nicht vergessen, und das tun wir allzu oft, dass wir eigentlich ja schon mit dem Kommen Jesu, dem ersten Kommen seiner Menschwerdung, in die Endzeit eingetreten sind. Wenn wir bedenken, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Wir aber wollen in aller Demut, aber auch in allem berechtigten Stolze, weil wir ja seine Kinder uns nennen dürfen, mit dem Psalmisten im 8. Psalm sprechen. Herr unser Gott, wie wunderbar ist auf der ganzen Erde dein Name. Deine Herrlichkeit hast du ausgebreitet über die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und der Kleinen hast du dir Lob bereitet. Ich schaue den Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du geschaffen. Was ist doch der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Sohn, dass du Sorge tragest um ihn. Herr unser Gott, wie wunderbar ist auf der ganzen Erde dein Name. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.